Ich lese die Auferstehung, so wie sie berichtet wird, im Markus-Evangelium aus dem 16. Kapitel. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Ja, alle Jahre wieder gibt es Ostern. Und das ist manchmal schön, wenn man in der Familie so Traditionen hat und dann genau weiß, wie Ostern schon abläuft. Manchmal ist es positiv und man freut sich auf das, was geschieht. Manchmal weiß man auch, wie es Ostern so abläuft und dann denkt man, oh nein, das passiert jetzt dieses Jahr schon wieder. Wir werden uns spätestens am Ostermontag streiten oder so. Keine Ahnung. Jedes Jahr Ostern. Und als Pfarrer ist das so eine Sache, wenn man jedes Jahr Ostern hat, muss man jedes Jahr über die Auferstehung sprechen. Und nach einer Weile fragt man sich dann, oder zumindest frage ich mich dann, was habe ich eigentlich letztes Jahr, davor das Jahr und davor das Jahr gepredigt? Nicht, dass ich das nochmal rausholen wollte, sondern bei mir ist die Sache, dass ich eigentlich gerne irgendwie was sage, was Leute noch nicht schon tausendmal gehört haben. Aber das ist so bei so einem Fest wie Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten, ist das ziemlich schwierig. Und man bekommt dann, wenn man hier so vorne steht, das Gefühl, ich spamme die Leute zu mit Informationen, die sie alle schon hatten und die eigentlich keiner mehr unbedingt wissen will. Ich meine, ganz ehrlich, wer von euch wusste noch nicht, dass an Ostern Jesus auferstanden ist? Ja, okay. Also ich stehe hier, soll eine Predigt halten und erzähle euch nichts Neues. Ich meine, hört man überhaupt hin, wenn jemand nichts Neues erzählt? Einige nicken noch nicht mal, das heißt, die haben schon abgeschaltet. Okay. Aber das ist, finde ich, tatsächlich ein bisschen so eine Situation wie beim Spam. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme massenhaft Spam und dabei sind immer E-Mails von Personen, die sich gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation befinden. Sie sind dem Tode ganz nahe und wollen jetzt, was eigentlich eine gute Sache ist, ihre persönlichen Dinge ordnen. Und das ist nicht so einfach, weil sie ein Problem haben. Sie sind nämlich sehr, sehr vermögend. Und es gibt keinen Erben weit und breit. Niemanden, dem sie das ganze Geld geben könnten. Was macht man in so einer Situation als verantwortungsvoller Mensch? Um einen herum, das ist ja das Leid der Reichen, dass man gar nicht so richtig glücklich sein kann. Nur Menschen, die geldgierig sind und neidisch sind auf das Geld, was man besitzt, denen sollte man das lieber nicht geben. Was macht man dann, wenn man niemandem weiß, dem man das Geld hätte geben können? Na ja, vielleicht einfach mal im Internet schauen. Da sind ja massenhaft von wildfremden Leuten. Und da kann man, was weiß ich, auf Facebook oder sonst wo, kann man sich einfach mal Leute angucken. Und wenn man dann einen findet, der sympathisch ist, dann schreibt man dem einfach eine tolle E-Mail darüber, dass man gerade im Sterben liegt, dass man nicht mehr viel Zeit hat, dass man nicht weiß, wie man das alles machen soll, aber halt sehr viel Geld hat und möchte, dass was Gutes damit gemacht wird. Und man hat sich diese Person, dich, rausgesucht. Du sollst dieses Geld bekommen. Und sicherlich, ich meine, wer würde sich nicht freuen, über so eine E-Mail unverhofft sozusagen ein riesengroßes Erbe anzutreten? Sicherlich wird sich der Angeschriebene sofort melden. Aber nein, er antwortet nicht. Komisch, vielleicht ist die Mail irgendwie versackt oder so, Computer kaputt. Es gibt ja auch Leute, die mit E-Mails nicht so richtig zurechtkommen. Also einfach mal jemand anders eine E-Mail geschickt. Aber auch da passiert nichts. Auch der meldet sich nicht zurück. Komisch. Will keiner mein ganzes Geld? Hat sich die Menschheit so verändert, dass niemand mehr Geld erben möchte? Jetzt ist guter Rat teuer. Schon 20 E-Mails verschickt, keiner wollte mein Erbe haben mit dem vielen Geld. Was mache ich? Warum nehmen die Menschen einfach nicht diese wunderbare gute Nachricht ernst? Warum bleiben die Leute skeptisch? Reagieren sogar ablehnend und schreiben eine Antwort zurück, hör auf mir so dämliche Mails zu schicken oder so. Dabei wollte doch diese Person nur einer anderen Person helfen, indem sie das Eigentum, was sie besitzt, einer anderen Person weitergeben, damit diese Person ein gutes und einfaches Leben führen kann. Was kann diese reiche Person machen, damit sie endlich eine andere Person findet, die wirklich ihr glaubt, dass es da dieses Riesenerbe anzutreten gibt? Naja, okay, vielleicht wäre eine persönliche Begegnung gut. Ein Gespräch unter vier Augen, dass das kein Joke ist, sondern dass es wirklich ernsthaft ist. Allerdings, diese Person ist ja krank, todkrank. Sie kann nicht aus dem Krankenhaus. Sie kann nicht selber das machen. Also aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes des Absenders geht es nicht. Es muss sich ein legitimer Vertreter finden. Vielleicht ein Anwalt oder so. Aber werden die Menschen diesem Anwalt glauben? Würdet ihr jemandem glauben, der eines Morgens so um 9 vor der Tür steht? Es ist nur eine einzige Person, also sind es nicht die Zeugen Jehovas. Und ihr kennt ihn nicht, es könnte auch der Mensch von der GEZ sein, aber er ist es nicht, sondern es ist ein Anwalt. Kann man schon daran sehen, dass er einen Anzug trägt, anders als die Leute von der GEZ, die versuchen unauffällig zu sein. Und der dann sagt, Sie haben sozusagen das große Los gezogen. Kennen Sie so und so diese reiche Person aus Südafrika? Sie sucht jemanden, der diese ganz viel Geld vererben könnte. Unter Umständen könnte eure Reaktion sein, dass ihr euch nicht freut, sondern dem Anwalt die Tür vor der Nase zuknallt. Oder? Wer wird diesen Mann einlassen und sagen, ach, das ist ja eine tolle Nachricht, bitte kommen Sie doch rein. Davon habe ich schon immer mal geträumt, ein großes Erbe anzutreten. Wer würde das machen? Okay, zwei würden das machen. Okay, super. Also ich ganz ehrlich, ich glaube, ich würde einen dummen Witz machen, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, eine super gute Nachricht irgendwie weiterzugeben. Eine Nachricht, die unglaublich ist, weil es sowas nicht dauernd passiert. Theoretisch vielleicht vorstellbar wäre, dass so etwas passieren könnte, aber im normalen alltäglichen Leben nicht erfahrbar ist. Weil ich vermute, niemand kennt irgendjemanden, dem das so passiert ist. Alle kennen Leute, die Spams gekriegt haben von Leuten, die Geld vererben wollen, aber ich vermute, niemand von euch hat einen kennengelernt, der wirklich auf diese Tour ein reiches Erbe bekommen hat. Und deswegen sind wir misstrauisch und wollen das nicht hören. Das ist ein großartiges Dilemma. Und je großartiger die Nachricht ist, je unglaublicher die Nachricht ist, desto größer ist traurigerweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich anstelle sich zu freuen, der Sache misstrauen und sie ablehnen. Und genau das passiert diesen beiden Frauen oder diesen drei Frauen. Sie kommen von diesem Grab. Es ist leer, da ist dieser komische junge weiße Mann, in anderen Evangelien heißt es, da wären zwei gewesen oder so. Die waren so durcheinander, dass sie noch nicht mal genau mehr wussten, wie das war. Rennen zu den Jüngern und anstelle, dass sie begeistert aufgenommen werden, hören sie dumme Shovi-Sprüche. Das ist die Situation Gottes seit Ostern. Es gibt da die gute Nachricht, Evangelium, Euangelion, die gute Nachricht. Das heißt das ja, dieses Wort aus der Bibel. Und so viele Menschen interessiert es nicht. Ganz einfach, weil es in unseren Erfahrungen nicht vorkommt. Es ist unglaublich. Und deswegen, weil es sozusagen nicht aus unseren alltäglichen Erfahrungen Vergleichswerte gespeist werden, deswegen glauben wir Menschen das nicht und haben Schwierigkeiten. Diese gute Nachricht, dass der Schöpfer mit seinen Geschöpfen in Kontakt kommen möchte, halten wir für einen Mythos. Mythos ist eine vornehme Umschreibung, würde ich mal sagen, von antikes Märchen. So ähnlich wie die Reisen des Odysseus. Geschichten aus Tausend und einer Nacht. So dieser Level. Natürlich haben alle diese Geschichten uns heute was zu sagen. Und von jeder Geschichte kann man natürlich etwas lernen. Aber die Möglichkeit, dass die Geschichte von der Auferstehung kein Tausend- und Einer-Nachts-Märchen ist, sondern Klartext ist, dass Jesus nicht irgendwie in unseren Erinnerungen und wenn wir heute Gottesdienst feiern, quasi weiterlebt, weil sein Name immer noch genannt wird, sondern dass er wirklich auferstanden ist, dass er in einer zeitlosen Ewigkeit existiert, irgendwie verändert, aber auch irgendwie die Person, die er ist. Und nicht nur dort existiert, vor sich hin existiert, sondern an uns Interesse hat. Und nicht nur an uns Interesse hat, sondern auch noch diese Welt regiert. Das ist schwer für uns zu begreifen. Wie kann man damit umgehen? Jetzt bin ich nicht der Schlauste oder so, aber ich habe neulich was gelesen, was ich total cool fand, aber glaubt jetzt nicht, dass ich da voll die Ahnung von hätte. Ich habe da null Ahnung von. Aber manchmal ist es ein guter Schachzug, von was zu reden, wo man keine Ahnung von hat. Und zwar, es ist ein kleiner Ausschnitt aus Wissenschaftstheorie. Und zwar, die Frage ist, woran kann man erkennen, dass etwas bewiesen ist? Also wie kann man sich sozusagen sicher sein, dass etwas bewiesen ist? Wie kann man etwas beweisen? Zum Beispiel könnte man sagen, jeden Tag geht morgens die Sonne auf. Von daher können wir eigentlich sicher sein, dass morgen die Sonne auch aufgeht. Ich meine, wenn sie jeden Tag aufgeht, dann wird sie auch morgen aufgehen. Allerdings könnte natürlich aus irgendeinem entsetzlichen Grund eine gigantische, technologisch überbegabte Alienrasse die Sonne heute Nacht platzen lassen und morgen geht die Sonne nicht auf. Das heißt, die Tatsache, dass es bisher immer so gelaufen ist, sagt nicht eindeutig aus oder ist kein Beweis, dass es morgen wieder so ist. Sie sagt vielleicht etwas über die Wahrscheinlichkeit aus. Wir schlussfolgern daraus, dass es bis jetzt jeden Tag unseres Lebens die Sonne aufging, dass sie auch morgen aufgehen wird, aber es ist kein Beweis. Man kann sozusagen nicht aus positiven Ereignissen beweisen, dass das immer so weitergeht. Und genauso kann man auch nicht beweisen, dass jemand nicht auferstehen kann. Nur weil alle, die bis jetzt gestorben sind, letzten Endes in ihrem Grab, naja, ihr kennt die biologischen Vorgänge, nur die Tatsache, dass es bis jetzt auf alle so zugetroffen hat, auch auf Goethe, Alexander den Großen und Cäsar und wen auch immer, das ist kein Beweis dafür, dass es nicht möglich sein könnte. In der Zukunft oder was anderes. Sondern wissenschaftlich beweisen kann man sozusagen nur, dass etwas nicht funktioniert. Also wenn ich eine Versuchsanordnung habe, wo etwas bei rauskommen soll und es kommt hundertprozentig nie raus. Dann habe ich bewiesen, die Aussage, mit der ich gearbeitet habe, ist nicht wahr. Aber ich kann sozusagen nicht das andersrum machen, indem ich sage, weil es bis jetzt immer so geklappt hat, wird es in alle Ewigkeit so klappen. Und das ist die Situation, die wir haben mit der Auferstehung Jesu. Es stimmt. Wir alle vermutlich kennen niemanden, der von den Toten auferstanden ist. Wir alle wissen, wie Tod aussieht oder was es bedeutet und dass da keiner wiederkommt. Und dieses Wissen ist ein sehr verlässliches Wissen. Aber es ist im naturwissenschaftlichen Sinne kein Beweis dafür, dass es nicht doch möglich wäre. Dass es nicht doch diese Ausnahme geben könnte. Das kann man nicht beweisen. Wir haben unsere Erfahrungen, aber wir haben keine Beweise. Und von daher ist es eigentlich unsere eigene Entscheidung, ob wir uns darauf einlassen, dass unsere eigene Erfahrung gültig ist für 99,99% aller Fälle von Menschen, aber für diesen Fall Jesus Christus etwas Besonderes geschehen ist, etwas Außergewöhnliches. Dass ihr schon 5000 Spam-Mails bekommen habt oder noch mehr, ist kein Beweis, dass es nicht irgendwann tatsächlich einen amerikanischen Ölmilliardär gibt, der auf die verrückte Idee kommt, irgendeine E-Mail zu googeln und der sein ganzes Vermögen zu geben. Das ist möglich. Und es könnte sein, dass irgendwann mal diese E-Mail in euer Postfach landet und ihr sagt, oh, so ein Mist schon wieder, und klickt es weg. Und der Typ sitzt da auf seinen Öldollars und ist traurig, weil ihn keiner mag und ihm keiner vertraut. Ich möchte euch nur den Mut machen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir Jesus als ein Märchen ansehen, ob wir die Nachricht von der Auferstehung Jesu als eine typische Spam-Botschaft wahrnehmen, so wie Faltencreme innerhalb von 3 Anwendungen aussehen wie ein junges Mädchen oder ein junger Mann. Oder ob wir dieser Nachricht zumindest so weit vertrauen, dass wir wenigstens eine Rück-E-Mail schicken. Und wenn wir heute Ostern feiern, ist Ostern der Tag, wo man sich das überlegen kann. Was bedeutet Ostern für mich? Was bedeutet diese Nachricht von der Auferstehung Jesu für mich? Mythos, Märchen, oder möchte ich eine Rückantwort schicken? Weil ja doch was daran sein könnte. Weil die Frauen vielleicht doch nicht durchgeknallt waren. Weil ein Mythos überarbeitet wird und angeglichen wird und die Berichte in den Evangelien so wunderbar unterschiedlich sind, weil keiner den Mut hatte, sie anzugleichen und zu überarbeiten. Es ist unsere Entscheidung. Wir müssen sagen, wie wir damit umgehen wollen. Lasst uns einen Moment Stille machen. Und ich möchte euch einfach einladen, einen Moment darüber nachzudenken, wie möchte ich damit umgehen, mit dieser Nachricht, Jesus ist auferstanden. Jesus, du hast es nicht nur bei der Nachricht durch die Frauen belassen, sondern du bist selber noch aktiv in dem Leben der Jünger geworden. Und du hast sie ermutigt, überrascht, erschreckt, aber ihr Leben verändert und wurdest zu einer treibenden Kraft in ihrem Leben. Wir möchten dich bitten, dass du auch in unser Leben eingreifst. Amen.